Dann heiße ich Sie zu dem letzten Vortrag im Vormittagsklang heute herzlich willkommen. Wir begrüßen Rai König, Lehrer in Chemnitz am André-Gymnasium. Raik wird uns was über Online-Lernen und Schule, etwas Neues. Sonst hat er aber eine kleine Bastelei mitgebracht. Wir haben ja schon Pinguine gesehen, die im Sandkasten spielten. Heute ist es eine umgeworfene Blechbüchse in virtueller Form. Das deutet schon aufs Thema hin. Wir machen jetzt mehr virtuell. Wir lernen mehr virtuell. Wir haben keine Basteleien mehr vor uns stehen. Raik, bitte.
Also ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Das Problem besteht darin, dass das Kultusministerium mit Hilfe von EU-Quellen Gelder bereitgestellt hat und Schulen ausgestattet hat. Es wurde reichlich über mit dem Gießkannenprinzip verteilt. Das Problem ist allerdings altbekannt. Es fehlen die Feuerwehrleute zu den Feuerwehren, die dort verteilt worden sind. Und damit einfach, es fehlen einfach methodische Konzepte, didaktische Möglichkeiten, was man überhaupt mit der Technik anstellen kann. Und dazu vielleicht Folgendes. Wie reagiert die Öffentlichkeit? Welchen Aufschrei würde es geben, wenn irgendwo in Deutschland bekannt werden würde, dass unsere Ärzte durch Medizinhistoriker ausgebildet werden und Juristen? Es wäre ein Wahnsinnsaufschrei in Deutschland. Aber genau das Gleiche passiert in der Lehrerausbildung. In der Lehrerausbildung werden Lehrer auf ihr Leben vorbereitet von Professoren und Dozenten, die selber in keinster Weise irgendwo eine Ahnung von Schulbildung haben. Ich möchte jetzt hier den allgemeinen Slogan mal mitteilen. Methodiker und Didaktiker, vereinigt euch. Wir haben, glaube ich, genug Möglichkeiten. In meinem Vortrag möchte ich einen Versuch starten. Betonung liegt auf einem Versuch. Denkanstöße geben und einfach Gedanken aufzeigen in Richtung Online-Lernen. Online-Lernen und Schule, Thema, etwas Neues, ja, nein. Ich hoffe, wir finden dann nach der letzten Folie eine Antwort drauf. Es ist ein Versuch. Der Versuch ist nichts anderes als ein Spagat zwischen den kommerziellen Bestrebungen der Plattformhersteller und Firmen, die praktisch solche Lernsachen anbieten, mit der Schule in den Einklang zu bringen. Es ist nicht ganz einfach gewesen. Literatur gibt es darüber gar nicht. Ich möchte etwas zitieren. Im privatstiftlichen Bill Gates Mediengymnasium in Schippstadt ist der ITK teufellos. Da gibt es nicht, was es in der Welt der Telematik nicht gibt. Und sogar das eine oder andere noch zusätzlich. Die CeBIT-Hallen wirken im Vergleich zu den Chipstädter Schulräumen wie die chaotischen Schuppen von PC-Discountern im Insolvenzverfahren. Die Klassenzimmer sind schmucke Internetcafés, die dezentral angeordnet Lehrerberatungen, Lehrerberaterzentren sind im Enterprise-Design gestylt. Alles und jedes und natürlich auch jeder ist verbluttotet. Wireless LAN ist genauso Standard wie omnidirektionale breitbändige Zugänge überall hin auf der Erde und natürlich in den Himmel. In zentralen, multidezentral ansteuerbaren Datenbunkern warten auf virtuellen, abspielbaren Speichern, CD-ROMs und DVDs mit der allerfeinsten didaktischen Multimedia-Software auf individuellen Abruf. An allen fensterlosen Wänden der ökonomologisch konzipierten Bildungskuppeln wölben sich Plasmaschirme, um Betrachtungen im motivierenden Größenformat zu ermöglichen, wo auch immer Lernende die Lernlust überkommt. Und all das Installierte funktioniert auch. Auf leichten Knopfdruck, vieles auf leichteste Berührung, ja eines sogar schon, wenn man nur daran denkt. Nichts stürzt ab. Und wenn doch, dann springen die fehlertoleranten Second-Level-Stützprogramme ein. Jeder Mensch, vom SMS-gestählten Schulanfänger bis zur Lehrerin für evangelische Theologie und Politik knapp vor dem vorzeitigen Ruhestand, kann mit allem umgehen und ist auch hochmotiviert, dies zu tun. Wie aber erfolgte in diesem Multimedia-Paradies Unterricht? Als ich vom Bill Gates Gymnasium hörte und pflichtgemäß zur Faszination erglühte, machte ich mir gleich so meine Gedanken. Wie es denn da so laufen könnte, möglicherweise so anders als bei uns an der Erich-Kästner-Gesamtschule in Tafeldorf. Bei uns gibt es nämlich Lehrerinnen mit einem politisch fundierten Unterrichtsauftrag. Zu diesem gehört es, die Schülerinnen dazu zu bringen, bestimmte Inhalte bis zu einem bestimmten Lernniveau zu erlernen. Es geht also nicht darum, irgendwelche Inhalte bis zu irgendeinem Lernniveau zu verinnerlichen und dabei maximalen Spaß zu verspüren. Ich glaube, diese Vorgabe gilt auch für Schibstadt. Oder haben die Lehrerinnen und Schüler dort eine bildungspolitische Sonderregelung, die sie vor schnöden Verpflichtungen wie vollständigem Lernen freistellt? Wenn nicht, wie funktioniert dann das zielorientierte Lernen und Lernen in multimedial perfektionierten und endlich offenen Lernarrangements? Denn um nichts anderes handelt es sich in der Schule in Schibstadt. Diese Sache ist eigentlich Star Wars. Wir wollen mal gucken, wie die Realität aussieht. Wir lernen insofern, dass wir von den Tieren zum Beispiel einiges sehen können. Ein Adler fliegt unheimlich hoch, die Tiere, ein Gepard rennt schweineschnell. Ein Fisch, der hüpft da unter Wasser rum und muss nicht mal hochkommen und Luft holen. Und die Menschen? Und da hat ein Arnold von Gehlen gesagt, der Mensch ist ein Mängelwesen. Aber der hat sich geirrt. Denn wir haben ein Organ, was uns zu einem Lerntier macht. Und dieses Organ ist nichts anderes als die Großhirnrinde. Und mit diesem Organ sind wir in der Lage, selbst in Schulräumen zu überleben. Das heißt, wir sind lernfähig. Das ist eigentlich das A und O. Und damit sind wir eigentlich schon dort, wo wir eigentlich hinwollen. In dieser Hirnrinde befinden sich verschiedene Speicher. Das, was Sie jetzt hier sehen, ist noch ein Streitpunkt. Ich habe mal das Aktuellste, was zurzeit in den Naturwissenschaften da ist, herausgekramt. Man geht also von einem sogenannten sensorischen Speicher aus. Hier landet alles, was über Tastsinn, Geruchssinn, Sehsinn, über alle Sinne reinkommt. Das ist also ein wahrer Datenstrom. Übrigens, die Gehirnwissenschaftler, so will ich sie mal nennen, die reden da in Bits, die messen die ganzen Datenströme in Bits. Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber die reden von Bits dort. Danach geht es in den Kurzzeitspeicher. Und zwar genau das, was nicht von vornherein schon selektiert wird. Und dort bleibt es. Und das Kurzzeitspeicher übergibt es dann praktisch an das sogenannte Kurzzeitgedächtnis. Das Kurzzeitgedächtnis wurde früher gelehrt, dass es im Sekunden-, Millisekunden- bis Sekundenbereich geht. Mittlerweile geht man davon aus, dass das Kurzzeitgedächtnis in der Regel sich vom Sekundenbereich bis Tagebereich bewegt. Das ist alles Kurzzeitgedächtnis. Also nicht mehr diese althergebrachte Definition. Und hier finden wir den Hippocampus, und das Ding ist eigentlich was irre Wichtiges bei uns, denn der Hippocampus hat die Eigenschaft, der liefert das Wissen oder die Information an das Gehirn, also und zwar an den Langzeitspeicher. Das bedeutet Folgendes, dass wenn Sie ein Musikinstrument lernen oder etwas anderes lernen, dann sollen Sie das ja immer schön langsam am Anfang machen. Ganz langsam. Und mit einer ständigen Wiederholung. Und in den Bereichen oder in der Phase des Menschseins, wo das Gehirn nicht aktiv ist, übermittelt der Hippocampus diese Informationen in das Langzeitgedächtnis. Dieser Hippocampus ist noch ein Relikt aus ganz alten Urzeiten der Menschheitsgeschichte. Und so lernt man mittlerweile, oder das ist die Lerntheorie, die heutzutage da ist, das heißt sehr langsam und unheimlich viele Wiederholungen, die dann praktisch automatisch in das Langzeitgedächtnis eingehen oder in den Langzeitspeicher. Die Vera Birkenbiel propagiert an dieser Stelle, die hat diesen Hippocampus untersucht und hat dort verschiedene Theorien hergestellt, dass man zum Beispiel mit dem bloßen zweiten Bewusstsein Sprachen lernen kann. Also die redet mittlerweile davon, dass man Vokabeln, also eine Fremdsprache erlernt, ohne Vokabeln zu lernen. Das revolutioniert nicht nur die Lehrer der Sprachlehrer, sondern das revolutioniert auch die Lehrbuchhersteller oder Lehrbuchkonzerne, weil die dann den ganzen Schrott einstampfen könnten, den sie stellenweise verzapfen. Der Langzeitspeicher organisiert sich in drei Bereiche plus eins. Das wäre das Faktengedächtnis. Und das Faktengedächtnis ist praktisch nichts anderes als Begriffe, Wissen im Fakten, die dort abgelegt werden. Das ist überprüfbar. Das episodische oder autobiografische Gedächtnis, dort werden Erinnerungen festgehalten für Ereignisse, die irgendwann mal für uns was bedeutet haben. Also so in Richtung, was weiß ich, erster Kuss. Ja, sollte vorkommen. Das prozedurale Gedächtnis ist eine Gedächtnisform, die nicht überprüft werden kann. Ich kann entweder Fahrrad fahren oder ich kann es nicht. Also das kann ich nicht abrufen. Und ich kann auch nicht bewusst sagen, warum ich jetzt Fahrrad fahren kann. Und zum Schluss das Priming-System. Das Priming-System ist nichts anderes als ein System, was uns es ermöglicht, zum Beispiel eine Pflanze auf den Kopf gedreht als Pflanze wieder zu erkennen. Sie sehen, dass das Faktengedächtnis, dass alle vier Arten überlappend sind. Sie überlappen sich gegenseitig. Also das hat auch ist bewusst so gemacht worden, weil man kann keine klaren Grenzen ziehen, wo etwas reinkommt. Es läuft ein bisschen diffus dort. Im Gehirn befinden sich in der Regel ca. 100 Milliarden Nervenzellen und eine Nervenzelle hat ca. mit 10.000 Kontakt. Wenn zwei Nervenzellen sich über die Synapsen begegnen, dann wird dort Wissen gespeichert und die Verbindung bleibt so lange bestehen, solange die dort benutzt wird. Also, ich habe hier unten stehen wie ein Trampelpfad. Also je mehr diese Verbindungsstelle benutzt wird, desto breiter wird es. Und irgendwann kommt vielleicht einer auf die Idee und asphaltiert die Straße. Dann ist er also nicht mehr wegzukriegen. Und damit haben wir die verschiedenen Arten der Lernprozesse. Das ist einmal der Lernprozess über die Gewöhnung, Lernen am Erfolg, Lernen durch Versuch und Irrtum, Lernen durch Nachahmung oder Beobachtung, beziehungsweise Lernen durch Einsicht, Traditionsbildung und Informationsweitergabe. In der Regel wird ja den Lernen durch Versuch und Irrtum ist ja der Lernprozess, der beim Computer am meisten oder am häufigsten genannt wird. Try and Error, aber es gibt dort auch halt Lernen am Erfolg, denn wenn was funktioniert, dann ist das eigentlich ein Software-Orgasmus, den man sich dort wirklich an dem Gerät auch manchmal holen kann. Als Beispiel noch für die Tradition, Lernen durch Traditionsbildung, da möchte ich einfach Sie verweisen an unser Nachbar-Bundesland, die Bayern. Die haben dort sehr viel Traditionen und eine sehr große Traditionsbildung. Und demzufolge geben Sie diese Informationen natürlich auch an den Nachwuchs weiter. Ich bitte, sollten hier Franken unter uns sein, da bitte ich um Entschuldigung, diese nicht gleich Bayern, habe ich mir sagen lassen. Der übergroße Bill Gates soll einmal verkündet haben, dass die neue Generation der Information- und Kommunikationstechnologie erstens das Leben schlechthin und zweitens damit auch das Lernen revolutionieren würden. Hypertext, Hypermedien, Hyperlernen. Und seit dieser nostradamischen Prophezeiung warten seine Jünger auf den pädagogischen Hype. Wir stehen hier, warten, wir haben alles, aber was wir nicht haben, ist dann, wie setze ich den Schotter ein? Wie gehe ich damit um? Da fehlt ein Großteil. Im Deutschen ist eine Verwechslung zwischen Lehren und Lernen des Öfters möglich. Im Englischen nicht, da heißt es nämlich Teaching und Learning. Und das ist einfach bloß eine Frage hier unten. Verstehen Sie die bitte nur als Frage. Verstehen wir unter einem Online-Lernsystem ein Online-Lehrsystem? Ich werde mich im weiteren Vortrag wieder auf das Lernsystem besinnen. Also ist nur eine Frage, denn genau das ist der Punkt. Von welcher Seite betrachte ich etwas? Wenn wir jetzt mal zusammenfassen, was wir bisher hatten, dann stellt alles das genau Anforderungen an ein Online-Lernsystem her oder dar. Das heißt, wichtig ist, dass was ich dort lerne, muss in mein Langzeitgedächtnis bei dem Lerner. Es müssen die verschiedenen Gedächtnisarten angesprochen werden vom Langzeitgedächtnis. Es müssen Möglichkeiten sein, dass ich sowohl durch Einsicht, durch Versuch und Irrtum als auch durch Erfolg meinen Lernprozess erreichen kann. Das sind die Anforderungen an ein Lernsystem. Und zwar einfach hergeleitet aus den biologischen und psychologischen Grundlagen, die eigentlich da sind. Ebenfalls eine altbekannte Lernorganisation. Wie sieht denn eine halbwegs vernünftige Unterrichtsstunde aus? Wenn wir uns die mal anschauen, der Lehrer kommt rein, es kommt eine Eingangsphase, Motivation, es geht dann über in ein Unterrichtsgespräch, der Lehrer moderiert dann und irgendwann werden Arbeitsgruppen gebildet und dann kommt noch eine Systematisierung, Zusammenfassung und die Schüler gehen glücklich, Endorphinausschüttung aus dem Raum und wissen, ich habe was gelernt. Das ist also praktisch auch eine Anforderung an ein Online-Lernsystem. Zusammenfassend, Anforderungen an ein Online-Lernsystem sind also, es muss motivierend sein, es muss lehrend, kontrollierend sein, entscheidend, begleitend, flexibel, lobend. Und alles das, wo Sie jetzt die Pfeile sehen, das wird von einem Mensch oder Lehrer gemacht. Und ich habe jetzt mal in aktuellen Publikationen herausgenommen, was man da alles drunter versteht. Also diese ganzen Sachen hier, Online-Coach, E-Moderator, E-Trainer, Telecoach, das ist alles dasselbe. Es gibt nur ganz wenig Differenzierung zwischen diesen. Moment. Ich weiß nicht. Also es wird als Teletutor, Telecoach ist identisch. Sie haben den gleichen Aufgaben. Moment, ein Kursentwickler ist kein Programmierer. Was Sie als Kursentwickler verstehen, ist derjenige, der eine Plattform herstellt. Aber das, was hier drunter verstanden wird als Kursentwickler, ist der Lehrer, der einen Kurs plant. Und einen Kurs zu planen ist in dem Fall in der Literatur, wird auch als Kursentwickler bezeichnet. Klammer auf, ich würde mich gerne mit Ihnen hinterher noch unterhalten. Klammer zu. Motivierend heißt also, er muss ansprechend sein, er muss zum Lernen auffordernd, lernend, es muss wissensvermittelnd sein, kontrollierend steckt drinne, dass er praktisch auf Richtigkeit prüft und verlangt bei falschen Antworten die entsprechende Verbesserung. Entscheidend heißt in dem Fall, dass hier der Lehrer oder was auch immer man jetzt nehmen will, Festlegungen trifft, wie der Lernende weiter vorgehen soll. Also praktisch dort das Tutoring reinrutscht und praktisch ihm dann mitteilt oder hilft, wenn er sich festgefahren hat an irgendeiner Stelle. Begleitend bedeutet in dem Sinn hier, dass er sich Rat holen kann bei individuellen Problemen und flexibel halt auf verschiedene Ereignisse reagieren kann, die halt immer auftreten können. Man unterscheidet das sogenannte E-Learning, M-Learning, N-Learning, wobei in der Literatur mittlerweile auch noch eine zweite Interpretation vom N-Learning kommt, beziehungsweise auch das B-Learning. Also E-Learning ist alles, wenn ich irgendwas Elektronisches einsetze. M-Learning ist Mobile Learning unter Verwendung von flexiblen Geräten. N-Learning ist das Netzwerklernen oder unter Verwendung eines Netzwerkes. Manchmal auch wird darunter verstanden Verwendung Notebook und Netz. Und das Blended Learning ist die Verschmelzung zwischen der Wissensvermittlung der Schule und dem E-Learning. Man unterscheidet unterschiedliche Arten des Online-Lernens. Lesend, dort werden einfach nur die Informationen als Dienst zur Informationsbeschaffung kontrollierend. Das heißt, ich löse Aufgaben und diese gehen an den entsprechenden Tutor und werden dort korrigiert und kommen wieder zurück. Begleitend, da gibt es passiv, aktiv und präsentierend und natürlich auch wiederum Mischformen. Man unterscheidet zwei große Arten im Online-Lernen, und zwar einmal das Modell Staffellauf und einmal das Modell Marktplatz. Im Staffellauf werden sequenziell alle Lerninhalte einzeln abgearbeitet und der entsprechende Coach legt fest, mit welchem Medium, ob jetzt dort ein Chat drin ist, ob da jetzt ein Forum drin ist, was auch immer. Im Modell Marktplatz kann man suchen sich die Lernenden ihre Themen raus und machen nichts anderes, als dieses zu bearbeiten und haben dann zum Schluss die Aufgabe, alle Themen abzuarbeiten. Aber sie können flexibel dort einsteigen. Fazit. Es ist unbestritten, dass es beim Online-Lernen auf eine Lernbegleitung drauf ankommt. Es müssen also Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Betreuenden und zwischen den einzelnen Lernenden vorhanden sein. Und das Ganze sieht so aus, dass man das nicht von einem sogenannten Lernprogramm machen lassen kann. Es muss hier eine Betreuung da sein. Man unterscheidet verschiedene Methoden, die der Coach auswählen kann. Das sind die Individualmethoden, Kleingruppen, Intergruppen, Plenummethoden. Die Individualmethoden werden hauptsächlich für den Start genommen, weil dort zum Beispiel herauskommt, was kann der Lernende schon, welche Ausgangssituation hat er. Und dann geht es mit diesen Kleingruppen oder auch mit diesen Intergruppenmethoden weiter. Dort findet man verschiedene Sachen. Auch hier wiederum lässt sich wirklich streiten, was ist jetzt ein Teamauftrag und was ist eine sogenannte Fallstudie. Da gibt es also verschiedene Ansätze auch drin. Es ist nicht sehr sauber definiert und das ganze Problem des Online-Lernens ist sehr stark in Bewegung geraten. Kriterien der Bewertung für ein Online-System. Es sollte einfach erreichbar sein, es sollte einfache Navigation ermöglichen, es sollte stabil sein, schnell sein, einen Lerneffekt haben, man sollte miteinander lernen, es sollte aktuell sein und korrekt sein. Die Lernenden sollen eine Differenzierung erfahren können, anschaulich und auch Möglichkeiten zur Selbstkontrolle haben Und auch wichtig ist die Ansteuerbarkeit von Inhalten, dass ich nicht immer von vorne anfangen muss, sondern dass ich auch mal aufhören kann und dann gezielt dort wieder einsetzen kann. Die Betreuung hier ist von vornherein da, die ist also keine Kriterien der Bewertung, weil ich kann einen Online-Lernkurs erst dann von der Betreuungsseite her bewerten, wenn ich ihn durchgeführt habe und ich habe die Betreuung genossen. Es gibt an der Uni Jena einen Herrn Dr. Kai Sassenberg, ist er zufällig hier? Der hat sich geäußert, wie eine gute Lernplattform aussehen sollte. Und auch hier haben Sie wieder die vier Möglichkeiten drin. Und daraus ergeben sich jetzt praktisch die Diskussionspunkte für die Zukunft für Online-Systeme. Nämlich, welche Art der Lernplattform wird genommen, welche wirtschaftlichen Effekte, welche Zielgruppe und welche Rolle nimmt die Betreuung für die Lernenden ein. Die wirtschaftlichen Effekte sind natürlich nicht in Schulen da, sondern das sind dann wirklich kommerzielle Interessen, die dahinter stehen. Und ich habe mich in den Beispielen auch komplett an kommerzielle Systeme gehalten. Da finden Sie einmal die Teleakademie. Die URL ist oben angegeben. Man kann sich dort anmelden, kann dort verschiedene Kurse belegen, kann dort arbeiten. Mindin More ebenfalls. Großteil. Ich habe mich nicht angemeldet, weil das kostet dann richtig Geld. Also das ist sehr preisintensiv, diese Sachen, wenn Sie das machen. Dann Cayman. Ebenfalls noch, und but last not least ist hier noch eins mit Mind and More und der Lufthansa. Die haben ebenfalls gemeinsam noch eine Plattform aufgestellt, wo sie ihre Mitarbeiter schulen. Doch das ist jetzt kommerziell und an der Stelle möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Uni Chemnitz ebenfalls eine Plattform hat für unter www.tu-chemnitz.de/internetgrammar, bitte schreiben Sie es zusammen und nicht wie in den Publikationen mit Bindestrich. Internetgrammar, dort haben Sie ein Online-Lernsystem für Englisch, ein Englischportal. Wie sieht es jetzt in der Schule aus? Die ganze Sache. Und hier stellt sich jetzt die Frage, wie reagiert die Schule auf die veränderten oder sich änderten Bedingungen? Voraussetzung überhaupt, um sowas machen zu können, ist eine Schüler-PC-Relation von 1:1. Die Rechner sollten vernetzt sein, es sollte eine differenzierte Rechtevergabe möglich sein, ebenfalls eine Verzeichnisfreigabe. Die Rechner sollten Zugriff haben auf sämtliche Arten, www, Mail, Forum, Chat. Der Lehrer übernimmt die Funktion eines Betreuers. Es sollten Arbeitsmöglichkeiten für Kleingruppen mit und ohne PC vorhanden sein. Und da ist ein Absatz drinne. Es sollte die Bereitschaft der Schule und der Lehrer vorhanden sein. Denn die Vorbereitung von so etwas ist ein Wahnsinnsmehraufwand. Es sollte die Bereitschaft in der Entwicklung überhaupt der Fähigkeit zur Betreuung da sein, Bereitschaft der Schüler und, was man nicht unterschätzen sollte, die Bereitschaft des Schulträgers und der Schulaufsicht. Wenn dort was klemmt, geht's nicht. Ich habe Ihnen jetzt mal hier Schulszenarien erstellt, die mehr oder weniger bei uns am Hause ablaufen. Das ist also jetzt nicht so fiktiv, das sind wirklich realistische Schulszenarien, wie sie bei uns zurzeit wirklich praktiziert werden. Wir haben die Technik, wir erfüllen die Bedingungen und wir sind dabei, uns dort mit auseinanderzusetzen. Also, die Schüler legen in der Pause ihre Hausaufgaben bzw. machen das gleich von zu Hause in ihr Public-Verzeichnis ab. Also das ist wirklich keine Fiktion, das ist Realität. Die Stunde beginnt, Hausaufgabenkontrolle, Lehrer lädt sich verschieden aus dem Public-Verzeichnis der Schüler in sein Verzeichnis rein, die er dann irgendwann später begutachten möchte. Die Hausaufgabe vom Felix laden sich alle anderen Schüler und die Hausaufgabe wird zentral besprochen. Die Schüler bekommen einen differenzierten Auftrag, und also in Gruppen, behandeln Faust 2. Sie fertigen eine Präsentation an und haben allerdings vom Lehrer im Vorfeld eine URL-Liste bekommen, wo sie nachgucken können, damit das nicht in einen abdriftet, in ein sinnloses Surfen. Der Lehrer steht an dieser Stelle für Fragen zur Verfügung. Die Schüler zum Schluss der Stunde stellen sie ihre Präsentation vor und es erfolgt eine Zusammenfassung durch den Lehrer. Langzeitspeicher ist hier Faktengedächtnis, Lernprozess ist Lernen am Erfolg. Dann haben wir das sogenannte Netzlernen, N-Learning, begleiten, präsentieren. Es ist als Spielplatz, ist der Marktplatz und wir haben hier den sogenannten Teamauftrag. Eine Englischstunde. Die Stunde geht los, die Rechner sind an. Die Lehrer geben die URL bekannt. Schüler arbeiten sich einen Artikel durch. Sie notieren sich alle unbekannten Vokabeln. Unter Verwendung eines Buches. Der Lehrer bildet Schülergruppen, Teiler 6, also relativ kleine Gruppen. Und sie betrachten ein Bild, was den Schülern zur Verfügung gestellt wird im Public des Lehrers und verfassen dazu einen Artikel. Bezogen im Vorfeld haben sie sich einen Artikel als URL durchgelesen. Und Gruppen erstellen jetzt mit einer zweiten Gruppe dagegen eine Argumentationskette, wie sie das bewerten sollen, den Artikel. Und sie stellen dann ihre Bewertungen vor. Hier haben wir ein prozedurales, autobiografisches Lernen durch Nachahmung, Beobachtung. Das heißt, wir haben oben den Artikel gelesen und im zweiten Fall machen sie ihn selber. Das wäre also Nachahmung. Es ist E-Learning. Der Lehrer hat hier kontrollierend. Es ist Staffellauf, weil verschiedene Sachen zur Auswahl stehen. Und es sind Individual- oder Kleingruppenmethode. Der PC dient, möchte ich noch mitteilen, kann man hier einsetzen als Schreibmittel, als Kopieersatz, limitierte Recherche und führt dann zur Selbstständigkeit. Ein Großteil der Lehrer, die Rechner einsetzen, haben mittlerweile erkannt bei uns im Haus, dass der Einsatz des Rechners ihre Kopierkosten sehr stark nach unten drückt. Weil sonst müsste alles kopiert werden und so muss es einfach bloß noch, es wird ja eh geschrieben, ausgedruckt und dann kopiert und so wird es bloß geschrieben und ins Netz gestellt, ins Intranet. Eine Mathestunde. Es geht los mit ebenen Figuren. Es erfolgt ein Unterrichtsgespräch, Eigenschaften von Dreiecken, Konkurrenzsätzen. Der Lehrer entwickelt ein Tafelbild über Dreieckskonstruktionen. Die Schüler führen die Konstruktionen im Hefter durch. Der Lehrer gibt Hinweise, es kommt ein Foliensatz zum Einsatz und es erfolgt die Erteilung der Hausaufgaben und die Besprechung. Fazit, das hat überhaupt nichts mit Online zu tun, denn an dieser Stelle passt es überhaupt nicht. Und man sollte bitte nicht hier anfangen, mit Krampf überall Technik einzusetzen, sondern nur dort, wo es hingehört. Also ich kann mit einem Zirkel in der Klassenstufe 7 nicht auf dem Laptop arbeiten. Das funktioniert nun mal nicht. Und selbst wenn ich dort ein Programm hernehme, was es gibt, was man auch nehmen kann, aber die Schüler müssen den Zirkel in der Hand halten und müssen wenigstens mal den Kreis gezogen haben und ein Lineal in der Hand gehalten haben und müssen dort auch mal hantieren. Man sollte das wirklich vernünftig einsetzen. Deswegen auch jetzt dieses brutale Beispiel. Zusammenfassung. Online-Lernen ist in der Schule möglich. Die Betreuung wird durch den Lehrer durchgeführt. Die Plattform oder Plattformen sollte man komplett unterschiedlich ansehen. Ich rede bewusst nicht von den kommerziellen Plattformen, die Lotus zum Beispiel anbieten. Inhalte erfordern eine andere Aufbereitung durch die Lehrkräfte. Die Diskussion in Chats, Foren sind möglich, wo wobei ich das für Schwachfug halte, die Schüler sind in einem Raum. Die können auch intern miteinander reden. Bei Hausaufgaben bietet es sich an, dass man, wenn man längere Hausaufgaben setzt, dass diese Hausaufgaben dann wirklich über das Netz, über abgeschlossene Forenräume innerhalb einer Schule besprochen werden. Die Lehrerzentrierung ändert sich massiv. Er wird nur noch zum Begleiter, er wird zum Coach. Dadurch erlernen die Schüler natürlich oder erfahren die Schüler mehr Selbstständigkeit, Teamfähigkeit. Die Kommunikation der Schüler, und das ist nachweisbar, siehe Bertelsmann-Studie, evangelisch-stiftliches Gymnasium Gütersloh, wird massiv erhöht. Man kann es dort, ist es wissenschaftlich begleitet worden und man kann es dort nachlesen. Im Netz übrigens auch. Schüler erwerben Methoden und Medienkompetenz, die gehen also damit wirklich nur noch normal um und es ist nichts mehr Außergewöhnliches, sondern nutzen das Gerät als Arbeitsmittel. Und wenn so eine Plattform da ist, egal welche, können die Schüler von zu Hause auf ihre schulischen Daten zugreifen und damit haben wir doch einen Beitrag geleistet zum Umweltschutz. Es wird halt weniger Papier verschwendet, was irgendwo dann sowieso wieder verbrannt wird oder weggeschmissen wird. Am anderen Gymnasium, wir arbeiten mit der gesamten Technik und es werden mehr Lehrer, die sich die Technik zunutze machen. Es ist ein, also wenn ich Salamitaktik sage, dann ist das schon fast zu viel. Es ist wirklich ein sehr kleiner und langwieriger Prozess, weil nämlich die Lehrer erst dort herangeführt werden müssen. Die Lehrer sind an dieser Stelle der Hemmschuh. So brutal muss man es einfach mal sagen. Weil sie auf einmal in einem Unterricht, wenn man sowas macht, ihre Erhabenheit, ihre Allwissenheit ablegen müssen. Ich habe es bösartig formuliert. Aber genau das ist das Problem, dass sie jetzt auf einmal sich hinstellen und einfach nur noch als Begleiter da sind. Aus unserer täglichen Arbeit, die wir haben, werden Erfahrungen gesammelt, daraus entwickeln sich Wünsche und Vorstellungen, die es dann wieder gilt, umzusetzen und zu realisieren. Und die Frage, die ich mir dann zum Schluss gestellt habe, als ich dann so alles mehr oder weniger zusammengefasst hatte, ist es Online-Lernen an einer Schule oder nicht? Ich wage mir, und dazu bin ich viel zu kleingeistig, hier eine Antwort zu geben, ich weiß es nicht. Es gibt keine Definition darüber. Es gibt in der Literatur so viele verschiedene Ansätze, ich weiß es nicht. Und ich habe eingangs erwähnt, ich möchte gerne Denkanstöße geben. Und ich hoffe, es ist ein bisschen gelungen. Es ist ein Prozess, ob er in die Schule jemals so einfließen wird, wie sich das die Vorreiter vorstellen, die von einem schweren 10 bis 15 Milliarden Volumenumfang reden, die alleine in den Online-Plattformen stecken, wenn sie die verkaufen, ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen da keine Antwort geben. Ich bedanke mich. Eine Sache noch. So, wenn Sie Fragen haben, dann versuche ich sie, wenn es geht.
Dort in der Mitte war zuerst.
Das liegt an der C-Look.
Wir stellen die Vortragsunterlagen, soweit wir sie erhalten, im Netz bereit.
Ich habe es geahnt.
Wir stellen auch die Vorträge als MP3-Files bereit, wenn das erlaubt wird. Wir haben keine bewegten Bilder.
Grüße an Herrn König zustimmt. Und zwar gehört zu denjenigen, die im Rahmen der sächsischen Mediusgeschichte die Lehrer machen. Ich habe am Montag überlegt. Der Knackpunkt zur Begeisterung bis völlig ablehnen. Halt hier. Und meine Angst, meines Erachtens, kommt auch gar nicht immer so darauf an, nun die Heiltechnik einzusetzen. Viel öfter blamieren sich die Kollegen ja schon mit 25 mal kopierten Vorlagen. Ja? Also ein Großteil der Kollegen ist ja, an dessen Besitzer nicht ausgeschlossen, ja, nicht mehr in der Lage, ordentliche Vorlagen anzufertigen. Geschweige denn zu der fachlichen Kompetenz, und hier muss ich Ihnen bitte widersprechen, er ist nicht, der Lehrer ist ja nicht nur ein Begleiter, sondern er muss ja neben der fachlichen Kompetenz nur noch die technische Kompetenz ausfreuen, das handeln zu können. Und spätestens dort scheitert es bei vielen.
Wenn der Lehrer diesen Stand hat, den er eigentlich haben sollte und ein vernünftiges Verhältnis hat, was man haben sollte, blamiert sich kein Lehrer, wenn er in den Raum reinkommt und da sitzt ein Schüler und da weiß ein Schüler mehr. Ich aus eigener Erfahrung, ich habe kein Problem, wenn ein Schüler mir was zeigt. Aber das ist, wenn die Schüler diese Technikkompetenz haben, dann soll er doch einfach diese Technikkompetenz abgeben. Alleine schon durch die Abgabe der Technikkompetenz und durch das Erkennen und durch das Zuschauen, Nachahmen, erwirbt er sich dann selber über einen Zeitraum eine Technikkompetenz. Und der nächste Schritt ist, es müssen natürlich an der Einrichtung, wo die Lehrer sich befinden, diverse Veranstaltungen stattfinden, wo die Lehrer die Möglichkeit haben, sich mit der Technik unter sich im Vorfeld auseinanderzusetzen. Und das haben wir gemacht. Wir haben am anderen Gymnasium eine Reihe von Veranstaltungen laufen. Immer Mittwoch sitze ich da und empfange Kollegen, Kolleginnen, die ein Problem haben. Am Anfang sind sie fachbereichsweise gekommen, da kamen so 30, 40 Mann mit einem Schlag. Das hat sich mittlerweile ein bisschen gelegt, sodass wir dort sagen können, jetzt kommen wirklich nur noch die Leute, die wirklich eine Frage haben und die suchen mich dann heim. Und in der Regel kann man das dann sehr schnell auch beantworten, weil es kulminiert sämtliche Fragestellungen, wie kriege ich mein Word-Dokument so in das Linux rein? Das ist das größte Problem. Und warum ist die Diskette nicht da, wenn ich da was drauf speichern will? Ja, da muss man sie anmounten. Aber das sind so unsere Probleme. Aber das sind die Möglichkeiten, die man auch von Seiten der Informatiklehrer machen muss. Ich kenne einige Einrichtungen, dort ist die Informatik eine Festung. Und das ist genau das, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und jetzt schieße ich wirklich mal gegen Informatiklehrer. Ich bin selber einer, aber die Informatiktüren müssen offen stehen. So offen stehen, dass man dort auch jederzeit rein kann. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt in meinen Augen. Und wie gesagt, es müssen Angebote an die Lehrer kommen und sie werden, unterteilen sie die Lehrer in drei große Gruppen, in die mit Biss haben, in die sie gewähren lassen und in die weg müssen. So, und aufgrund der sinkenden Schülerzahlen sollte man versuchen, die letzte Gruppe wirklich zu eliminieren. Die sollen andere Bewährungsmöglichkeiten in anderen Einrichtungen erhalten.
Ich habe dort hinten noch eine Frage gesehen, die...
Bei den Vorgehen war es ein persönliches Interesse. Also die man hält für wichtig und man
was, also ich versuche jetzt mal eine Antwort global zu geben, auch wenn ich weiß, dass ich diese Antworten, dass Sie mit der Antwort sicherlich nicht ganz zufrieden sind. Also erstens, ich stehe prinzipiell auf dem Standpunkt, Computereinsatz dorthin, wo er sich anbietet. Alles andere ist Schwachfug und das vertrete ich auch. Ich bin Admin, wir haben zurzeit an unserer Einrichtung 100 Rechner laufen, haben in diversen Klassenzimmern, Unterrichtsräumen Rechner laufen, haben Surfpool, der frei zugänglich ist von 7:30 Uhr bis 17 Uhr. Dort steht sinnloserweise ein Experimentalnetz rum, da können die Schüler ran, das sind drei Rechner, da hängt ein Switch dahinter, die können dort experimentieren, installieren, wie sie nach Herzenslust, geht mich alles nicht an. Können sie machen. Hat genau ein Schüler bisher genutzt. Der Schrei der Schüler bei uns, nach warum haben wir denn das nicht, ist verebbt, weil wir haben mehr als genug. Was uns fehlt an unserer Einrichtung, so deutlich muss ich sagen, ist eingangs gewesen, es fehlen überhaupt erstmal auch bei den Lehrern, welche Möglichkeiten es gibt. Das ist das, was uns fehlt. Und daraus resultieren natürlich stellenweise solche Blüten, die sich entwickeln, wo Sie natürlich lächeln drüber. Aber wenn sich endlich in Deutschland, bewusst in Deutschland, sich Leute zusammensetzen würden, die mal eine, ich will jetzt nicht sagen, die sollen eine Konzeption schreiben, aber die einfach mal dort was vorschlagen, was überhaupt machbar ist. Und da kann dann jeder schauen, das passt bei mir, das passt bei mir, das wäre das, was uns fehlt. Und dann würden wir den Schülern damit auch ganz nebenbei das Technikverständnis, die Kompetenz beibringen, die Sie oder auch in den späteren Ausbildungsberufen, die dort gebraucht wird. Unsere Schüler sind alle fit im Surfen. Verstehen Sie, also ich weiß, das ist nicht befriedigend, aber ich habe jetzt einfach versucht, das jetzt so mal. Ich sehe hier einen Riesenbedarf in Deutschland generell, einen Wahnsinnsbedarf in Richtung Einsatzmöglichkeiten der Technik im Unterricht. Ich habe bewusst nicht gesagt Online-Plattform.
Ja.
Vielleicht hören wir noch weitere Beiträge, das ist bestimmt auch zum Thema.
Das ist in Sachsen an sächsischen Schuleinrichtungen so nicht umsetzbar. Das ist das sogenannte Blockmodell oder Blockunterrichtsmodell, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und das gibt es in Sachsen, glaube ich, wird zurzeit wohl erprobt an Mittelschulen. Aber es gibt wohl laut Berufsschulen. Also an den normalen Unterrichtseinrichtungen wie Gymnasien, Mittelschulen ist das. Da gibt es diesen Wahnsinnsstundenplan und dort hat man schon ein Problem. Ja. Im normalen Unterrichts, im normalen Gymnasium, also ich rede jetzt mal von unserem Haus, stellt sich die Frage, wenn ich dort eine Klasse komplett betreue oder Schüler komplett betreue, dann haben wir die anderen Lehrer dort Ausfall. Die haben dort nichts zu tun. Sie glauben gar nicht, wie die Bürokratie erbarmungslos zuschlagen kann. Also das ist dort sehe ich ein Problem. Ich kenne das. Ich weiß, wovon Sie reden. Ich kenne das, aber das gibt es an und für sich in den Mittelschulen. Zu Projekttagen wird das vereinzelt an einigen Einrichtungen durchgeführt.
Ich möchte noch eine letzte Bemerkung dort zulassen, denn dann nähert sich die Mittagspause und es wäre unfair, den Leuten, denen der Magen knurrt, das zu verwehren, ihn zu füllen. Lassen wir das als Schlusspunkt. Danke nochmal an den Raik für seinen Vortrag, der offenbar noch viele weitere Gespräche nach sich ziehen wird. Im Keller erwartet uns der Imbissstand mit zwei warmen Gerichten. Ansonsten geht es 14 Uhr weiter in allen Räumen. Sie haben den Plan. Ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen bei unserem Tag.
Ich bedanke mich.